Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft, der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik.
Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über das Thema Fabrik der Zukunft bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Wir schauen uns das ganze Thema an, von der Strategie der Produktion über das Thema Nachhaltigkeit bis hin zur Transformation im Stammwerk hier in Hannover. Heute rede ich mit Dr. Josef Baumert. Er ist Vorstandsmitglied für das Thema Produktion und Logistik bei Volkswagen Nutzfahrzeuge seit April 2014. Er hat eine Karriere hingelegt bei Volkswagen, die 1995 gestartet hat, in verschiedenen Positionen im Konzern, Bereich der Produktion und Fertigungstechnik in Deutschland, aber auch im Ausland, war dort in verschiedensten Schlüsselpositionen, unter anderem als technischer Geschäftsführer und ein Werkleiter bei VW in Russland, Leiter des Karobaus für den Golf, Variant und den Bora in Wolfsburg und auch verantwortlich für die Fertigungsplanung und Technik in zentralen Modellen von Volkswagen-Konzern. Er ist promovierter Biologe und Wirtschaftsingenieur und heute hier zu Gast. Hallo, Herr Dr. Baumert.
Hallo.
Wir wollen heute über die Fabrik der Zukunft reden. Ich meine, das gehört ja zum Podcast dazu. Und ein wichtiger Teil ist das Thema Strategie und das Thema Produktionsstrategie im Speziellen, wenn ich jetzt mit Ihnen rede als Vorstand Produktion und Logistik. Wie hat sich das Thema Produktionsstrategie bei Ihnen in den letzten Jahren verändert, also bei VW Nutzfahrzeuge?
Also eine Strategie ist ja immer die Projektion dessen, was man an Erfahrung hat in die Zukunft, um ein Ziel zu erreichen oder möglichst in die Nähe eines Ziels zu kommen. Und Strategien so ruckartig zu ändern, ist nicht immer gut, aber sie jedes Jahr oder jedes halbe Jahr zu überprüfen und anzupassen, dann sehr wohl. Mhm. Und sich den Gegebenheiten klar zu werden, auf die man zusteuert oder die man gerade erlebt hat. Manchmal sind sie ja disruptiv, manchmal auch eher nicht. Und insofern hat sich die Strategie in den letzten Jahren durch dieses Multikrisenszenario, was wir ja seit 2-3 Jahren tagtäglich erleben, schon geändert. Und natürlich sind in den letzten 9 Jahren, die ich jetzt hier bin, auch andere Dinge in den Vordergrund getreten, ne? Wie Nachhaltigkeit, wie Energieversorgung auf dem eigenen Werksgelände und andere Dinge. Auch eine gewisse Industriemüdigkeit, die sich in den letzten Jahren in der Gesellschaft eingeschlichen hat. Eine Schichtarbeitsmüdigkeit, die uns sicherlich betrifft und viele, viele andere Dinge. Und da passen wir natürlich jedes Jahr unsere Strategie darauf an. Das haben wir 7 Jahre lang, 8 Jahre lang getan und haben dann jetzt vor einem Jahr im Endeffekt einen etwas größeren Strategiewechsel hingelegt, einfach weil eine Neuorientierung nach der Krisenzeit oder innerhalb der Krisenzeit notwendig war.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben die Strategie auch nochmal neu orientiert, was ist dann da so eine größere Veränderung jetzt gerade mit Blick auf die Krisen, die hinter uns liegen?
Also ich sag mal, den noch stärkeren Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit und ESG. Es ist ja nicht nur Dekarbonisierung, es sind ja auch die anderen ESG-Faktoren, die in den Vordergrund getreten sind. Das Thema Sicherheit in der Lieferkette, sicherlich ein ganz großes Thema. Das Thema erhöhte Krankenstände, erhöhte Abwesenheiten, sicherlich ein Anpassungsthema und das Thema Industriemüdigkeit auch.
Okay. Wenn jetzt das Thema Industriemüdigkeit ist, ist es ja wahrscheinlich keine Strategie, sondern die Frage ist ja dann, wie geht man damit um? Haben Sie da ein Beispiel?
Ja gut, fängt an bei den Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, die müssen vielfältiger ausgebildet sein, die müssen flexibler einsetzbar sein, Technologie muss flexibler einsetzbar sein, es muss mehr automatisiert werden, weil wenn der Arbeitsmarkt es nicht mehr hergibt, dass man entsprechend Personal bekommt für die Tätigkeiten, dann muss man automatisieren und das hat natürlich schon einen großen Einfluss auf das, was wir hier in die Zukunft planen.
Ja, das ist gut, das können wir nachher nochmal aufgreifen. Was ich mal sehr spannend finde, ist ja auch die Frage, so eine Strategie, das ist, hat einen gewissen höheren Zeithorizont, ja, hat aber auch eine hohe Relevanz am Ende für ein Werk oder auch ein gesamtes Unternehmen. Wie haben Sie da die Belegschaft mit eingebunden? Ist das was im stillen Kämmerlein entschieden wird? Wie machen Sie sowas?
Also es wird sicherlich nicht im stillen Kämmerlein entschieden. Es wird auch nicht im stillen Kämmerlein vorbereitet, aber es wird natürlich vieles im stillen Kämmerlein vorgedacht, was dann nachher in einer gewissen Breite im Führungskreis, in bestimmten Hierarchieebenen diskutiert wird, wo dann die entsprechenden Experten und Spezialisten dazugezogen werden. Und dann gibt es natürlich, nachdem wir eine Entscheidung getroffen haben, gibt es die entsprechenden Rollout-Programme, wo dann Diskussionen geführt werden, wo Dinge vorgestellt werden. Es gibt bei uns die Wimmelbilder. So eins hängt ja auch draußen gesehen, bei mir vor der Tür, an denen man dann Dinge erklärt, die wichtig sind und wo man auch sehen kann, wo man sich selber finden kann und einordnen kann und wo man auch sehen kann, warum man mit dabei ist und welchen Beitrag man hat.
Ja, ich meine, um ehrlich zu sein, wird es ja dann wahrscheinlich auch richtig spannend, wenn es in Richtung Umsetzung einer Strategie geht. Also die Frage, wie manifestiert sich das am Ende im Unternehmen und in einem Werk?
Eine Strategie, die nicht umgesetzt wird, ist nichts wert.
Genau.
Das meine ich damit, spätestens dann kann man sie wegwerfen, wenn man festgestellt hat, dass man nicht auf dem richtigen Weg ist. Aber ich glaube, eine Strategie, wo die Kolleginnen und Kollegen gar nicht merken, dass sie umgesetzt wird und dass sie zielführend ist, man nur an den guten Ergebnissen sieht, die ist, glaube ich, die beste. Also wenn es wenig wehtut, aber sehr erfolgreich ist, wenn es wenig Aufmerksamkeit erzeugt, aber zum Ziel führt, dann ist das, glaube ich, eine gute Strategie. Und ich werde ganz oft gefragt, was trage ich denn eigentlich bei? Also, und dann kann ich den Leuten aber sagen, was sie beitragen. Echt so viel, das ist ja. Also das ist eigentlich so das, was ich im Unternehmen gerne möchte. Ohne viel Aufmerksamkeit, ohne viel Wirbel, ohne viel Tamtam, die Dinge nach vorne bringen, die Fabriken zukunftssicher machen und so angenehm für uns alle wie möglich.
Das ist ein schönes Beispiel, ja. Jetzt haben Sie ja so ein bisschen beschrieben, was so Dinge sind, die vielleicht nochmal mehr Gewicht gewonnen haben in der aktuellen Strategie. Und wir haben ja gesagt, spannend wird es dann mit der Umsetzung. Was sind denn so die Themen, wo Sie sagen, boah, das wird mit am spannendsten, das auch wirklich realisiert zu bekommen?
Also wir haben ein paar, glaube ich, sehr spannende Themen schon umgesetzt und abgeschlossen. Sie waren ja auch in der Fabrik, haben sich angeguckt. Wenn man die Presswerkstrategie sich anguckt, von Tiefziehanlagen, von vielen Schneidanlagen auf zwei zu reduzieren, den Fokus wirklich auf die großen und die mittelgroßen Teile zu legen, weg von dem kleinen, also S-Segment, Small-Segment heißt es bei uns, das wirklich hinzukriegen, das ganze Thema dann in die automatisierte Abstapelung, also werkerlos im Endeffekt zu bekommen, ist ein Riesenschritt, den wir gemacht haben. Die Umsetzung im Karosseriebau, dass wir im Endeffekt so weit automatisiert sind, dass wir keine Leistungslöhner mehr an den Linien haben, die stumpf irgendwie 8 Stunden vorm Fenster stehen und immer ein paar Teile reinlegen. Hin zu einem Karosseriebau, der im Endeffekt durch Instandhalter und Anlagenführer komplett bedient werden kann in der Vollautomatisierung. Das sind schon Riesenschritte und die Automatisierung im Lack wird sicherlich auch in 2 Jahren, 3 Jahren soweit sein, dass wir sagen können, sind wir durch und in der Montage fangen wir halt auch an.
Ja, da können wir dann gleich nochmal genauer drüber reden. Das ist super. Also ich bin ja selber, hatte die Chance, jetzt durchs Werk zu gehen. Das ist toll, wenn man das vor einer Podcast-Aufnahme machen kann, weil dann hat man die Eindrücke noch live quasi vor dem inneren Auge.
Und das ist total spannend. Ich bin mit den ersten Planungen für die vollautomatisierten Karosseriebauten vor vielen Jahren in der Belegschaft gewesen und am Anfang so, ach, kommt sowieso nicht, lass den mal quatschen.
Ja, okay.
Und dann geht man irgendwann ein Jahr später mit einem virtuell in Betrieb genommenen Karosseriebau dann mit einem PC darunter oder oh, jetzt müssen wir uns doch strecken und dann steht er plötzlich da und dann ist das schon für viele Kolleginnen und Kollegen ein schwerer Einschnitt ins Berufsleben.
Ja, klar.
Ist natürlich für die mitgearbeitet haben dran und die sich auf das Neue gefreut haben, dann natürlich auch ein Riesenerlebnis, wenn dann so ein Karosseriebau anfährt, wenn er das erste Mal volle Stückzahl fährt, wenn die Qualität stimmt, das ist dann schon echt klasse. Aber es ist immer mit Plus und Minus.
Ja, das ist super. Ich meine, wir sind schon mitten in dem Thema Transformation des Werkes hier in Hannover und eigentlich habe ich das gedacht, dass wir das hinten rannehmen, aber das lassen Sie uns da gleich mit reinnehmen. Das ist super, weil vielleicht gehen wir da erstmal nochmal einen kleinen Schritt zurück, dass Sie mal beschreiben, was das Werk hier ausmacht. Und das ist ja ein sehr traditionsreiches Werk auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite auch ein großes Werk. Da ist ja Transformation, das, was Sie jetzt gerade beschreiben, ist ja gar keine Selbstverständlichkeit. Nehmen Sie uns mal mit rein in den Zustand vielleicht vor 4, 5 Jahren oder was?
Ja. Also Transformation ist immer eine Selbstverständlichkeit.
Okay, das ist gut.
Weil es gibt keinen Tag in so einem Riesenwerk, wo sich nichts verändert.
Okay,
das Ausmaß der Transformation ist sicherlich das Besondere. Und wir laufen nach vielen, vielen sehr erfolgreichen Jahren T5 und T6, Bulli-Bau, wir sind ja Bulli-Bauer hier, laufen wir mit der Modellgeneration aus. Und dieses tolle Dual-Use-Fahrzeug, also von Montag bis Freitag arbeiten und am Samstag und Sonntag mit der Familie in die Freizeit fahren. Das wird es in der nächsten Generation so nicht mehr geben. Ne? Nicht mehr einer für alles, sondern für jeden genau das Richtige ist ja das, was kommt. mit der Aufsplittung zwischen Verbrennungsmotoren und Elektromotoren ändert sich halt wirklich viel. Und die Gesetzgebung zwingt uns leider dazu, nächstes Jahr im Sommer unseren geliebten T6, T6.1 aufzugeben. Und das macht natürlich was, wenn du über 20 Jahre so ein Modell im Endeffekt gebaut hast, mit kleinen Veränderungen, ja, mit Modellpflegen auch. Aber jetzt kommt halt was Neues. Und dann ist es auf der einen Seite schön zu sehen, wie neue Fertigungsanlagen entstehen. Auf der anderen Seite ist es aber dann auch immer schwer und mit einer Träne im Auge verbunden, die liebgewonnene Arbeit und die liebgewonnene Anlage dann gehen lassen zu müssen. Mhm. Und das machen wir halt im Augenblick. Wir gehen in Hannover wir haben ja damals T6 gebaut und Amarok. Der Amarok ist schon längst weg. Jetzt müssen wir den T6 aufgeben und gehen in den Multivan, in den New Multivan und in den ID Bus Cargo und ID Bus People. Das ist schon ein schöner, ein interessanter Schritt, aber auch ein sehr zukunftsfähiger Schritt.
Ja. Und ich meine, das ist ja typisch für die Automobilindustrie, dann so ein Fahrzeugwechsel, eine neue, ganz neue Generation von Fahrzeugen, die bringt dann auch die Chance, manche Dinge anders zu machen. Und das ist dann bei der Trauer auf der einen Seite vielleicht dann die schöne Seite. Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele gebracht, was sich jetzt schon verändert hat. Ja? Ganz vorne angefangen im Presswerk, im Karosseriebau. Haben Sie da noch ein paar weitere Beispiele, was jetzt die neue Fabrik ausmacht, wenn man das so sagen kann?
Die neue Fabrik. Also der größte Schritt hat jetzt aber gar nichts mit den Modellwechseln zu tun, sind sicherlich die Schritte in die Digitalisierung. Mhm. Wir gehen weg von erfahrungsbasiertem Reparieren, von erfahrungsbasiertem Steuern, von erfahrungsbasiertem Betreiben hin zu tatsächlich Steuern und Instandhalten und sowas nach Zahlen, Daten und Fakten. Vor 4 Jahren haben wir im Karosseriebau täglich so 16, 17 Gigabyte an Daten verarbeitet. Jetzt laufen wir über 77 Gigabyte auf 500 Gigabyte hoch am Tag.
Okay, pro Tag dann, ja.
Das ist schon was, womit auch die Kolleginnen und Kollegen und ich natürlich auch umgehen lernen müssen und umgehen können müssen. Und viele Daten sind nicht unbedingt was Tolles.
Ja, da müssen wir.
Man muss die richtigen aus den vielen Daten raussortieren können und man muss die dann dazu nutzen, dann auch das Richtige damit zu machen. Und das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr prägender Schritt. Und da kann man unendlich viele Fehler machen, weil wie gesagt, zu viele Daten an der falschen Stelle, Daten in der falschen Qualität machen dann auch schon viele schlechte Ergebnisse. Mhm. Und die fortschreitende Automatisierung jetzt, wie gesagt, mit der Automatisierung bei uns in der Logistik, in der Montage und dann aber auch im Karosseriebau und Presswerk, das sind einfach Dinge, da fährt nicht mehr der Kollege auf dem Stapler oder auf dem Schlepper, sondern da kommt der autonome Schlepper um die Ecke und der braucht halt andere Regeln vielleicht als der Kollege, der da bisher drauf gesessen hat.
Ja, das ist so. Ist das jetzt auch die Chance gewesen mit Blick auf die Daten, dadurch, dass man mehr automatisiert hat, dass man auch mehr Daten hat? Oder sind es auch die neuen Anlagen, dass man durch diese neuen Anlagen und Maschinen mehr Daten bekommt? Was hat diesen Schritt gemacht, mehr Daten zu bekommen?
Also es sind bessere Sensoriken. Mhm. Mehr Sensorik auch, kleinere, kostengünstigere Sensorik, um die Daten einfach mal zu erzeugen oder abzunehmen. Und dann ist es natürlich die erhöhte Speicherkapazität, die erhöhte Rechengeschwindigkeit. Wir waren früher nur auf der Anlagenebene, dann waren wir Anlage- und Edge-Ebene.
Ja, heute sind wir gespeichert dann. Ja.
Heute sind wir auf der Cloud-Ebene, in der digitalen Produktionsplattform unterwegs und zurück. Und dann ist es auch wieder eine Frage, wie schnell brauche ich die Reaktionsgeschwindigkeit? Wo kann ich die Daten prozessieren und wo lege ich fest, wo ich die ersten 92, 93, 94% Daten wegwerfe, damit ich einfach nicht am Data Overflow sterbe. Und das sind so die Sachen, die sind schon spannend.
Mhm. Ja, da bringt einem auch die Cloud im Zweifel nichts, weil dann muss ich den Speicher auch bezahlen und mit den Daten irgendwie umgehen können und so weiter.
Genau, also man muss wissen, auf welcher Hierarchieebene man was speichert. Und wie man es dann prozessiert und wie schnell ich die Antwort vor allen Dingen brauche. Ne? Also mir nutzt das nichts, wenn ich innerhalb von einem Takt, also 60 Sekunden oder 120 Sekunden eine Antwort brauche und das Durchleiten der Daten hoch und runter kostet mich 4 Minuten. Ne? Das,
ja, dann ist die Cloud in dem Fall nicht das Richtige dann.
Das ist so.
Sehr cool. Was Sie jetzt gesagt haben, was sicherlich so ein Bild auch von der Fabrik verändert, ist, dass Sie gesagt haben, ja, jetzt sind viele Transporte sind auch autonom. Können Sie das mal ein bisschen in Zahlen beschreiben oder in ein bisschen greifbarer machen, was das heißt? Sind jetzt ja sicherlich nicht alle Transporte autonom bei Ihnen im
Werk. Also wir sind auf dem Weg zumindest in der Montage, Richtung 100% Inhouse-Transport innerhalb der Fertigung zwischen den Wareneingangslegern und den Supermärkten und den Supermärkten und den Linien. Da laufen in der Größenordnung so 100, 150 Quelle-Senke-Beziehungen heute über autonome Transporte.
Okay, und das heißt dann, ich habe es ja gesehen, ne? Schlepper fahren da fahren Unterfahr, FDS entsprechend. Genau. Und alle bunt miteinander dann über die Transportwege.
Ja, vor allen Dingen über eine gemeinsame Leitsteuerung.
Okay, ja.
Und dann kommt das zu tragen, was immer schwierig ist, ne? Wenn ich manuell Gefahrene mit eigenem Kopf und automatisiert Gefahrene mit Leitsteuerung durcheinander habe, dann wird es an der einen oder anderen Stelle manchmal ein bisschen komisch, was auch zu Staus führt. Und das, was wir jetzt gerade am Machen sind, ist, wir versuchen, die manuell Gefahrenen mit in die Leitsteuerung zu integrieren, um dann tatsächlich das immer wieder auftretende oder die immer wieder auftretenden Probleme, ich muss da mal schnell hin, ich muss mal was entladen. Und das ist ja nicht nur Materialtransport, sondern das ist ja auch der Kollege, der den Müll abholt.
Mhm. Klar, ja,
der viele Transporte, der steht ja da auch noch, oder der den Kohleautomaten oder den Brötchenautomaten auffüllt. Oder zum Beispiel eine Feuerwehr, die hier täglich die Rettungswege abfährt und guckt, ob alles frei ist, die zu integrieren und daraus ein Gesamtsystem zu machen. Das ist wirklich, wirklich herausfordernd. Und die 2 Jahre, die wir jetzt dran arbeiten, die waren schon höchst anspruchsvoll. Mhm. Und ich freue mich auf das, was die Städte draußen vor sich haben, wenn das autonome Fahren draußen kommt. Da überschätzen auch viele die Geschwindigkeit, glaube ich. Und viele freuen sich an dem Endbild, wenn alles automatisiert ist, aber so über die Zwischenschritte denken noch nicht viele nach. Kann man sich hier angucken.
Ja, das ist eigentlich spannend, ne? Weil ja auf der einen Seite so eine Fabrik schon ein geschützter Rahmen ist, wo man sagen kann, da weiß man grob, was da stattfindet, ne? Anders wie jetzt in der Stadt. Aber im Detail ist es dann doch nicht so, ne? Weil es ist dann vieles, was zumindest nicht planbar ist oder eingeplant werden kann. Okay, aber das heißt, ihr Ziel ist es dann, die Transporte zu 100% in dem Bereich, den Sie beschrieben haben, zu automatisieren. Und dann aber auch die manuellen Tätigkeiten auch in einem digitalen System mit abzubilden. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also zumindest für die Transporte.
Okay, für die Transporte. Ja. Okay. Ja. Das ist dann aber auch mehr ein Zwischenschritt, oder? Um das irgendwie planbarer zu machen? Oder also geht es auch um die Steuerung dann?
Steuerbarer machen. Ja. Ne? Also wir haben verschiedene Gassen in den Linien, die zum Materialtransport benötigt werden beziehungsweise gebraucht werden. Und warum kommt es in der einen Gasse zum Stau? Mhm. Ist ja eine Frage.
Ja.
So, ja, da hat einer sein Fahrrad mitten auf den Weg gestellt, ne? Warum macht er das? Ja, ich wollte ja nur da eben schnell die Information absetzen gehen oder das Teil hinbringen. Nee, darfst du eben so nicht machen. So, und das lernen und das nachher tatsächlich unter Kontrolle zu kriegen. Ja, oder dem Mitarbeiter, der tatsächlich noch manuell gefahren mit irgendwas kommt, anzuzeigen, fahr bitte nicht in Gasse 4. Mhm. Da stehen schon 3 drin, fahr bitte in Gasse 3. Aber ich bin noch immer in Gasse 4 gefahren. Nein, fahr bitte jetzt
um Gasse 3.
Das sind so die Dinge, wo man einfach einen sich aneinander gewöhnen, aber auch ein gemeinsames Steuern, so wie im Straßenverkehr draußen ja auch. Ne?
Ja.
Wenn wir nur Ampeln für die Autos hätten und nicht für Fußgänger und Fahrradfahrer, wird es auch zum Chaos führen. Und so muss man halt alle Verkehrsteilnehmer mit einbeziehen und gleichberechtigt berücksichtigen und in so eine Leitsteuerung dann am Ende auch integrieren.
Hm. Was ist da die größere Herausforderung? Die Technologie oder auch das Umdenken, vielleicht die Kultur, was Sie jetzt auch so ein bisschen beschrieben haben?
Also wir haben mit der Technologie Riesenherausforderungen, weil wir ja verschiedene Transportsysteme in eine Leitsteuerung integrieren müssen. Wir müssen diese wirklich umfangreiche, und wir haben ein Riesensystem hier, wahrscheinlich das größte in der westlichen Welt, was hier läuft. Es muss veränderungsfähig gehalten werden, das ist und gepflegt werden, das ist Wahnsinn. Also wie schnell in der heutigen Zeit Material hier bei uns an den Linien auch mal seinen Ort wechselt, Einbauorte sich ändern, das ist viel schwieriger als draußen in der Stadt. Das muss gepflegt werden, aber wir haben natürlich auch ein Thema, ich probiere das jetzt mal aus, hält er wirklich an, fährt er mich wirklich nicht um? Ne? Viele Leute, die dann tatsächlich mit einem Engpassartikel kommen, ja, die haben was anderes im Kopf als, Mist, da kommt ja noch ein Autonomer hinterher, für den ich Platz machen muss. Es ist viel Gewöhnungssache und das ist halt Transformation. Ne?
Ja. Das ist dann auch immer ein gewisser kultureller Wandel, der damit auch einhergeht. Und
das ist so. Bisher gehörte der Weg und die Straße dem Menschen. Mhm. Ja, jetzt muss er es mit der Maschine teilen, das ist schon doof.
Ja, das ist was anderes, definitiv. Aber es ist, denke ich, was, woran man sich da auch gewöhnen kann. Ne? Das ist,
ja, na klar. Ja,
das ist, glaube ich,
also ich sag mal, in zwei, drei Jahren wird da keiner mehr drüber sprechen. Ne?
Vor allem, wenn es dann auch noch weiter umfassender der Fall ist. Sie haben jetzt ein bisschen das Thema Technologie auch angesprochen mit der Leitsteuerung. Ein Begriff, der für mich da sehr, sehr spannend ist, die VDA 5050, weil wenn ich es weiß, ist auch das Werk jetzt eines der ersten Werke, was so umfangreich jetzt auch auf diesem Standard VDA 5050 basiert. Das war für Sie sicherlich hilfreich auf der einen Seite, um herstellerunabhängig zu sein auch, aber wahrscheinlich auch herausfordernd, oder? Wenn man so das erste Werk in der Größe ist, der so einen Standard mal verwendet.
Eine Riesenherausforderung. Auch ein Riesenumdenken und allen, die mit dem System zu tun haben, dann auch klar zu machen, es muss 50-50 gerecht sein, ist schon schwierig.
Ja, ja, das glaube ich. Da viele schreiben es vielleicht drauf und dann in der Praxis muss man erstmal gucken. Ja?
Genau. Also das ist, aber es hat halt so viele Vorteile für uns, weg von monopolistischen Strukturen, ja. Und eine Leitsteuerung, die im Endeffekt uns selber gehört, das ist schon viel wert. Mhm. Und wir qualifizieren das ja für den Gesamtkonzern. Und da ist.
Ja, das ist super. Da freuen sich dann andere Werke, dass sie davon profitieren.
Ich hoffe.
Sehr gut. Ja, ich finde, aber das ist ja immer so ein bisschen, ne, wenn man Pionier ist, dann hat man manche Dinge, die dann vielleicht noch nicht so einfach laufen. Aber das ist ja auch ein Wert für sich, einerseits selber vorne dran zu sein, aber dann auch jetzt im Konzern selber. Dann auch so Dinge voranzubringen.
Gehört eine gewisse Schmerzresistenz dazu, ja.
Ein Thema, was ich immer sehr spannend finde, es gibt ja die eine oder andere Episode, die auch sich spezieller dann zum Thema fahrlose Transportsysteme beschäftigt, ist immer so ein bisschen der Punkt, wie autonom müssen die Systeme sein. Und ich war jetzt ja vor Ort im Werk und ich habe gesehen, die fahren immer brav ihre Spur. Ja. Mhm. Ist das ganz bewusst so oder ist das eine technische Einschränkung oder...
Also die haben bestimmte Punkte auf ihren Bahnen, an denen sie sich immer wieder orientieren, wo sie sich rekalibrieren und die müssen natürlich auch ihren Weg fahren, die dürfen ja nicht in den Gegenverkehr reinfahren.
Ja, ja.
Die sollen ja auch möglichst da ankommen, wo sie hingehören und das zentimetergenau und das ist dann schon herausfordernd.
Ja, okay, aber sie fahren dann eben nicht an dem Fahrrad vorbei, wenn da eins steht, ne?
Nein, das machen sie
nicht. Da würden sie dann stehen bleiben.
Ja. Genau, also überholen ist verboten.
Ja, okay.
Ist auch überhaupt für die Manuellen inzwischen verboten.
Okay,
also das gilt für alle dann. Das ist eine der schwierigen Grundlagen, die es galt umzusetzen, zu erkennen und umzusetzen, dass Überholen gar nicht gut ist.
Ja. Ja, aber ich meine, ist wahrscheinlich mit für die Planbarkeit eigentlich gut, ne? Wenn man sagt, die fahren immer genau so und immer genau den Weg und so weiter. Genau. Ist natürlich ein bisschen störungsanfälliger dann, was Sie ja auch schon ein bisschen durchblicken lassen.
Ja, aber Störungsanfälligkeit, die Gegebenheiten, die baulichen Gegebenheiten sind so, wie sie sind.
Ja gut, das ist klar.
Und ich kann jetzt natürlich eine Straße dann irgendwann, wenn ich mal neu baue, so breit machen, dass ich auch vier Fahrzeuge nebeneinander im Platz habe. Habe ich hier aber nicht. Ich kann nur zwei Fahrzeuge, also Gegenverkehr, einspurig, mehr geht nicht. Und wenn ich die baulichen Voraussetzungen nicht habe, dann kann ich mich jetzt stundenlang beschweren, dass sie nicht da sind. Ich muss mit dem System zurechtkommen und da das Beste draus machen. Und wenn man es dann mal in so einem engen System, wie wir es hier haben, vernünftig etabliert hat, dann ist es sicherlich auch relativ einfach, in größeren Systemen zu etablieren.
Ja. Ja, und das Beispiel mit dem Fahrrad, was ich jetzt gerade benannt habe, da ist es sicherlich auch so, dass... Genau, die Punkte ist ja auch gut, wenn es aufkommt, weil dann kann man es anders machen, ne? Und entsprechend thematisieren. So ein bisschen wie mit den Beständen in der Produktion. Ne? Das sind zwar ganz nett, weil sie dann manches überbügeln, ja? Aber man dann auch nicht besser wird.
Ne? Sie finden die Fehler halt nicht.
Genau, das meine ich
damit. Aber Sie können sich nicht vorstellen, als wir hier im Karosseriebau vom Zwei-Behälter- aufs Ein-Behälter-Prinzip umgestiegen sind, was das hier... für einen emotionalen Ausbruch gegeben hat.
Ja, inwiefern?
Ja, Volkswagen geht unter, wenn wir vom Zwei-Behälter-Prinzip weggehen. Das kann nicht funktionieren, genau. Und dann haben wir simulatorisch bewiesen, dass es sogar mit dem Null-Behälter-Prinzip geht. Und dann haben wir es einfach umgesetzt im Ein-Behälter-Prinzip, haben nicht den großen Schritt auf einmal gemacht, sondern haben den Zwischenschritt gemacht und bewiesen, dass es auch funktioniert. Und dann wird es auch geglaubt irgendwann. Aber die Menschen,
aber es war wahrscheinlich auch ein Weg, oder?
Ja, na klar.
Also, weil das ist ja schon ein spannender Punkt. Eine Innovation klingt erstmal toll für die einen, ja, für die anderen ist es beängstigend.
Ist so.
Und wie kommt man da jetzt hin? Wohl wissend, dass es auf dem Weg dahin auch Schwierigkeiten gibt.
Ja, klar.
Ich meine, es war bei den autonomen Transporten ja genauso. Haben Sie da einen Tipp, wo Sie sagen können, na, die und die Sachen sollte man berücksichtigen, wenn man diesen Weg beschreitet? Also
die Leute frühzeitig einbinden, ist mal das Erste. Mit den Leuten rechtzeitig reden, die Sorgen und Ängste ernst nehmen, nicht einfach so wegwischen und dann gucken, und da bietet die digitale Welt, die digitale Planung ja heute alle Tools, die Kolleginnen und Kollegen frühzeitig zu überzeugen, dass es auch funktionieren kann. Und dann irgendwann, wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann muss man es einfach auch umsetzen, und dann setzt man es nicht gleich in so einem Riesenschritt um, sondern macht eine Pilotanlage, macht einen kleinen Bereich und zeigt, dass es geht.
Okay. Ja, aber das haben Sie ja vorhin schon so ein bisschen auch ein Beispiel gemacht. Man kann dann sowas simulieren, jetzt das Beispiel Einbehälterprinzip oder wahrscheinlich auch die Transportsysteme wurden wahrscheinlich auch simuliert, sodass man dann eine entsprechende Basis hat, zu
sagen. Wir sind mit den ersten Fahrzeugen auch die Rampen gefahren, haben gezeigt, dass das geht, und haben relativ viel auch noch an der Infrastruktur, Dehnungsfugen zum Beispiel, haben wir bereinigt hier im Werk, weil die nicht gut zu fahren waren und. Ja. Wir haben bestimmte Bereiche für manuelle Verkehre gesperrt, wir haben Kreuzungen anders ausgelegt und. Ja. Und sind noch lange nicht am Ende.
Ja, genau, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sowas auch nicht leichtfertig nehmen darf, sondern man muss dann auch wirklich sehr gezielt gucken, was sind vielleicht Hindernisse, um die frühzeitig aus dem Weg zu räumen. Und Sie haben dann wahrscheinlich auch in einem Bereich angefangen mit den autonomen Transporten und jetzt nicht das in einem Schritt gemacht mit den über 100 Transportmitteln.
Wir haben mit zwei Quelle-Senke-Beziehungen angefangen, haben uns hochgekämpft, haben dann im Endeffekt jede Woche 4 Quelle-Senke-Beziehungen in Betrieb nehmen wollen, haben dann irgendwann gemerkt, dass die Leitsteuerung das doch nicht hergibt, dass wir zu viele Systeme drauf hatten und die Leitsteuerung anpassen mussten. Dann sind wir wieder mal zurückgegangen, haben weniger autonom gefahren, und so haben wir uns dann hochgekämpft.
Ja, weil das sieht man oft nicht, ne? Diesen Weg, den man daher gehen muss, bis man zu so einem Punkt kommt. Und ich meine, wenn es jetzt wahrscheinlich über die Hälfte sind schon autonom der Transporte, und wenn Sie sagen, 100% ist das Ziel, dann ist ja da auch noch ein bisschen Weg vor.
Wir haben noch zu tun.
Sehr gut.
Aber wir haben viele Schwierigkeiten, die man uns nie zugetraut hat, dass wir sie lösen, wie autonomes An- und Abkoppeln von Zug,
oh ja, das ist ein super
Maschinen und Anhängern, das haben wir gelöst. Das kann man sich hier angucken, das ist so easy, und das wurde so high sophisticated aufgeblasen und komplex und schwierig gemacht, und es ist so einfach.
Ja.
Und wir haben es gelöst und wir fahren so und fertig.
Okay, ja, aber das ist in der Tat, ich habe das auch schon in anderen Werken gesehen, also andere Industrie in der Tat, aber noch nicht so oft. Und da war ich auch beeindruckt, als ich es gesehen habe, dass das so gut funktioniert.
Ja. Wir verraten auch nicht wie.
Okay. Ja, die saubere manuelle Positionierung ist wahrscheinlich wichtig, oder?
Also plus minus 20 Zentimeter.
Ah, echt? Okay. Ja. Weil also in dem anderen Werk, wo ich es gesehen habe, wurde mit Laser quasi wirklich ein Punkt markiert und der musste dann auch...
Plus minus 20 Zentimeter.
Okay. Wollen Sie es wirklich nicht erzählen?
Nein. Oh Mann. Ein bisschen was muss ich auch für mich behalten.
Ich frage danach der Aufnahme nochmal nach. Sehr gut. Nee, aber das ist schön. Das ist auch ein tolles Beispiel.
Das ist für uns auch so ein Beispiel. Erstmal drüber nachdenken, wie man es einfach und ohne viel Technologie und ohne viel Sicherheit macht.
Ja.
Und wir neigen ja dazu, alles immer das so kompliziert und so 1000%ig machen zu wollen, ist gar nicht nötig.
Ja.
An vielen Stellen nicht nötig.
Ja, aber es ist ein super wichtiges Beispiel, weil ganz oft wird zum Beispiel so ein Transport automatisiert, weil das ist relativ einfach, und dann der Prozess davor, danach wird eben nicht betrachtet, und damit macht man auch so einen kompletten Use Case am Ende kaputt.
Das ist so.
Ja, und deswegen fand ich es gut, dass es gemacht wird. Hätte aber auch gedacht, dass es komplex ist, aber scheint ja dann ziemlich einfach gewesen zu sein.
Wenn man es mal weiß, ist es ziemlich einfach.
Okay. Oh Mann, die Neugierde.
Aber Sie wissen, das, was wir halt auch machen, ist, man muss mal gucken, was ist wirklich die Funktion.
Ja.
Ja, und was ist der Bedarf, was muss ich wirklich machen? Und muss ich das wirklich, wir Menschen neigen ja dazu, weil wir zwei Hände haben und zwei Augen und ein Gehirn dazwischen, sehr, sehr, sehr komplexe Abläufe in einem zu machen. Und das ist dann für so einen Roboter oder so einen Automaten immer ziemlich schwierig, das nachzumachen. Aber wenn man dann das Thema in 2 oder 3 Schritte teilt, dann wird es relativ einfach.
Okay. Wenn wir jetzt über das ganze Thema Transformation reden, gibt es ja immer einen Bereich, und Sie haben gesagt, Automatisierung ist ein großes Thema, und wenn man sich die Endmontagen anguckt in der Produktion, dann sind die immer noch sehr klassischerweise sehr manuell, auch berechtigt, ne, aufgrund der hohen Komplexität. Wenn man da so ein bisschen nach vorne schaut und noch so einen kleinen Ausblick auf die Transformation wagt, ist das ein Bereich, der auch noch stärker automatisiert werden wird?
Ja.
Ja, Sie sind da sehr sicher.
Wir haben heute einen Automatisierungsgrad von 16-17%.
In der Endmontage.
Ja, in der Endmontage. Wir steuern jetzt Richtung 43% im nächsten Schritt. Versuchsaufbauten laufen bei uns ja auch schon. Die eine Strecke haben Sie ja auch schon gesehen.
Genau, ja. 43 ist schon ein Benchmark,
ist,
oder?
Ja, ja, ist ordentlich. Ja. Das große Problem ist nicht die Komplexität, sondern sind die biegeschlaffen Teile.
Okay. Also das ist auch eine Form von Komplexität, ne? Aber jetzt nicht im Sinne der Varianz oder ähnlichem, sondern das halt.
So, und wir arbeiten halt daran, das genaue Positionieren und Befestigen von biegeschlaffen Teilen. Gibt es gute Ansätze, die aber noch nicht fertigungstauglich sind, wenn wir das im Griff haben dann.
Aber so Kunststoffteile reinklipsen und sowas, das ist ja auch nicht ganz trivial.
Ist ja biegeschlaffen.
Ist auch biegeschlaffen. Zählt das als biegeschlaffen schon?
Bei mir schon.
Okay. Das ist gut. Nee, weil das ist,
also ist gerade so der Klassiker. Kabel mit Steckern dran und Klipsen dran ist.
Ja, das ist
schon schwierig.
Okay, und was macht Sie da so sicher, dass man das hinkriegt? Weil Sie schon sehen, dass es funktioniert, muss es nur noch rausrollen, oder?
Also wir haben die ersten Ansätze uns jetzt gerade vor ein paar Wochen in Polen angeguckt. Die Technologien schreiten so schnell fort, das wird kommen. So sicher wie das Arm in der Kirche.
Aber dann recht klassisch automatisiert oder sehen wir dann irgendwann die humanoiden Roboter, wie es ja auch manche fantasieren? Sehen wir nicht, ne? Ich übersetze das Kopfschütteln mal für die Zuhörer. Ja.
Also ich habe keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass einer um die Ecke kommt und den Stein der Weisen da gefunden hat. Zwei arme Roboter, Roboteam, also zwei Roboter, die im Team zusammenarbeiten, sehen wir da sehr wohl. Mhm. Ohne das geht's nicht. Aber humanoid, glaube ich, kriegen wir nicht hin.
Ja, okay, gut.
Ja. Das müssten wir auch nochmal definieren, was
humanoid das überhaupt ist. Ja, das ist sicherlich noch ein Thema für sich. Wird immer noch mal eine Podcast-Episode vielleicht. Mal gucken. Wenn wir über Transformation reden, ist ein großes Thema, was Sie vorhin auch schon beim ganzen Thema Strategie angesprochen haben, das Thema Nachhaltigkeit. Und das möchte ich mit Ihnen auch besprechen. Das Thema Zero Impact Factory ist ja da so ein Schlagwort. Können Sie vielleicht kurz in Ihren Worten wiedergeben, was Zero Impact Factory bedeutet?
Ja gut, es geht darum, die Fabriken auswirkungsfrei auf die Umwelt zu machen. Und das nicht nur als Fertigungsprozess selber, sondern auch in der Lieferkette und in dem, was nachher hinten rauskommt. Und das ist sicherlich sehr viel mehr als nur CO2-neutralen Strom oder CO2-neutrale Wärme. Hier geht es auch um Biodiversität, hier geht es um die Erhaltung von Lebensräumen, hier geht es um den Umgang mit knappen Ressourcen wie Wasser und guter Luft und anderem. Und da ist schon noch viel mehr. Das, was wir uns noch nicht zutrauen, ist zu sagen, wir entnehmen der Umwelt Schadstoffe. Mhm. Aber das diskutieren wir inzwischen auch. Das irgendwann mal möglich sein wird, da geht es um Kreislaufwirtschaft und alles, was sonst so ist, Abfälle, flüssig oder gasförmig und fest in allen Formen, die wir so emittieren. Und da sind wir auf einem, glaube ich, sehr guten Weg, sehr interessanten Weg auch und haben uns viel vorgenommen. Wir wollen ja Paris 1,5 Grad Ziel erreichen und da gibt es vielfältige Aktivitäten.
Hm. Finde ich super, dass Sie sagen, ja, Impact vielleicht schon, aber positiv, ja.
Also. Genau. Das ist eigentlich so der Traum.
Ja.
Ja, also wirklich Dinge, die wir in der Vergangenheit vielleicht nicht gut gemacht haben, in der Zukunft dann wieder zu reparieren, wäre schon ein Traum.
Also das heißt, anstatt CO2 zu emittieren, dann halt zum Beispiel irgendwo zu speichern, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu machen. Ja. Das ist ein schöner Traum und gleichzeitig ist es überhaupt realistisch, eine Zero Impact Factory zu haben? Also
warum nicht?
Jetzt
drehen wir das
Interview um. Super, ich finde das gut, das gefällt mir. Ja, jetzt nehmen wir das Beispiel Flächenversiegelung. Ne? Man braucht ja erstmal irgendeine Fläche und das hat ja schon mal einen Impact irgendwo im weitesten Sinn, klar. Gibt dann auch die Vision, dass dann wieder auf dem Hallendach dann auch wieder alles grün ist, wie zuvor in Anführungszeichen. Also,
ne? Ob wir die Hallendächer wirklich komplett begrünen, weiß ich nicht. Ich glaube, wir nutzen sie eher zur Stromerzeugung. Das ist zumindest der erste Schritt, vor allen Dingen, weil unsere Dächer auch für eine echte harte Begrünung nicht ausgelegt sind von der Tragfähigkeit her, von der Stabilität her. Aber man kann natürlich ganz viel anderes machen. Mhm. Wir haben versiegelte Flächen, die kann man entsiegeln. Wir fangen an, Wasser auf unseren Geländen zu speichern. Da kann man natürlich, so wie früher machen, so ein altes Silo hinstellen oder man kann ein schönes Biotrop draus machen. Das diskutieren wir gerade fürs Werk in Vreschnia. Mhm. Weil die haben mit Wassermangel sicherlich als Erste zu tun. Und man kann ganz viele andere Dinge machen.
Ne? Ja, das sind gute Beispiele. Spannend ist natürlich auch, wenn man so ein Werk hat, was so eine Tradition hat wie hier in Hannover, würden Sie sagen, da sind eigentlich gerade die Bestandswerke sind eigentlich der Weg, den man da gehen sollte, ne? Weil man hat ja sowieso schon etwas und versiegelt nicht irgendwelche neuen Flächen. Oder sagen Sie, naja, eigentlich ist es gerade im Bestand sehr, sehr schwierig, weil man halt eben gewisse Strukturen hat, mit denen man klarkommen muss, in Anführungszeichen.
Also im Bestand ist es sicherlich sehr, sehr schwierig, auch kostenintensiv, aber das ist ja die Herausforderung,
Ja, klar.
Die wir gerne mögen. Jetzt, wir stellen hier gerade im Zusammenhang mit dem Kraftwerk hier neben unserem Werksgelände um auf Altholz, Energiegewinnung zur Wärmeerzeugung. Das wird in den nächsten 2 Jahren fertig sein. Die Riesenbaustelle kann man sehen. Ärgern sich ja auch viele drüber, dass sie da ist, aber die ist notwendig, um unsere Raumwärme und technische Wärme, die wir brauchen, halt wie gesagt CO2-neutral zu erzeugen. Wir stellen um in Summe auf Grünstrom über die Volkswagen Kraftwerk GmbH und das sind schon tolle Sachen, die man machen kann.
Super, ja, das sind gute Beispiele. Jetzt auch mit der Transformation, die Sie vorher beschrieben haben, im Werk, auch mit den Prozessen, waren da auch Themen, wo Sie gesagt haben, ja, da hat auch das Thema Nachhaltigkeit oder dieses Zielbild der Zero Impact Factory einen Einfluss gehabt auf die Gestaltung der Prozesse oder Abläufe oder der Strukturen im Werk.
Gut, wir rechnen alles heute nicht nur nach Geld, sondern auch nach CO2-Emissionen. Das ist so, das hat Einfluss auf viele Dinge.
Also auch jetzt so eine Einführung von fahrerlosen Transportsystemen.
Elektrische Transportmittel anstatt kraftstoffbetriebene Transportmittel, so ein Thema. Unsere Logistik wird in Zukunft wahrscheinlich komplett als E-Flotte unterwegs sein. Und das hat schon Einfluss.
Okay, ja, super. Wenn Sie jetzt diese Nachhaltigkeitsziele sehen, was würden Sie sagen, was ist davon das ambitionierteste Ziel oder das Ziel, was wahrscheinlich zum am herausforderndsten sein wird, kann man das sagen?
Boah, ich weiß nicht, ob es da wirklich das herausforderndste Ziel gibt. Also,
die Superlative sind immer ein bisschen schwierig.
Es gibt sicherlich Themen, die sind geldintensiver. Es gibt Themen, die sind emotionsintensiver, ja. Also schmeiß den Müll und die Kippe nicht auf den Gehweg, sondern in den Mülleimer bitte oder rauch erst gar nicht im Berg. Ist ja auch eine Form von Emission.
Ja, ist richtig.
Es gibt andere Dinge, wo wir uns natürlich auch sehr kritisch mit dem auseinandersetzen, was passiert. Ja, es gibt Leute, die sagen, du darfst nur einheimische Pflanzen anpflanzen, wenn du begrünst. Und da sagen wir natürlich, ey, wenn es hier immer trockener wird, dann pflanze ich doch keine Einheimischen mehr an, die dann kaputt gehen, sondern vielleicht pflanze ich gleich die an, die das dann auch überleben.
Das ist eine spannende Diskussion, da gibt es ja auch keine richtig kein falsch wahrscheinlich.
Ja, es gibt ein zukunftsfähig und gibt ein nicht zukunftsfähig vielleicht.
Wenn Sie das als Biologe sagen, dann.
Also ich bin eher dafür, das anzupflanzen, was dann auch eine Chance hat, groß zu werden und die nächsten 20, 30 Jahre zu überdauern und was nicht noch weiter unsere Böden auslaugt. Ja. Aber da bin ich manchmal dann doch allein auf weiter Flur. Und das verzögert halt einiges. Eine Hallenbegrünung zum Beispiel, die ich jedes Jahr neu pflanzen muss, mache ich nicht. Eine, die Bestand hat, würde ich schon machen. Und das sind schon so Reibungspunkte, die man hat. Aber das ist auch gut so, dass man die hat, weil ohne die Reibungspunkte kommt man ja nicht vorwärts. Da gibt es die Diskussion nicht und es gibt keine guten Entscheidungen. So, und wir haben natürlich vieles, was schwierig ist, Altlastenentsorgung. Ja, also gerade auf alten Deponien, gerade in Böden unter unseren Werken, ist ja immer wieder ein Thema. Das sind schon Sachen, die sind herausfordernd.
Ja, damit gut umzugehen, das kann ich mir vorstellen. Wenn man sich das jetzt anschaut, einerseits das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ist ja auch immer verbunden mit Transformation, ja? Dann die Transformation jetzt in den Prozessen hier im Werk, die Sie die letzten Jahre mitgestaltet haben. Wenn man da jetzt zum Abschluss noch so einen kleinen Tipp weitergeben kann an andere, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, was würden Sie sagen, haben Sie aus der Zeit gelernt als Produktionsvorstand?
Mutig sein.
Mutig sein, okay. Inwiefern?
Und Dinge wagen, die von vielen oder von denen viele abraten.
Ist okay.
Also, ich sag mal, wir finden ja heute im Zuge, dass allen alle Informationen auf der Welt irgendwie über das World Wide Web zur Verfügung stehen, immer jemanden, der das Gegenteil argumentiert.
Sehr sicher, ja.
Sehr sicher. Und sie finden auch viele davon. Und Ich glaube, dass das Wichtigste in der Transformation ist, dass wenn man sich mal für einen Weg entschieden hat, dass man den dann auch mal geht und nicht gleich an der ersten Kurve wieder abbiegt und dass man ein gewisses Rückgrat hat und es auch durchhält und durchträgt und auch gegen Schwierigkeiten, Widerstände und Niederlagen durchträgt. Mhm. Weil sonst wissen sie am Ende nie, ob sie erfolgreich sind oder nicht, und sie erreichen auch nie ihr strategisches Ziel. Und das aus den Augen zu verlieren oder immer wieder vorher abzubiegen, das ist schon schwierig. Das macht eine Mannschaft auch irgendwann kirre und verrückt. Und wenn man so nach 5, 6, 7 Jahren, wenn man so lange das Glück hat, in einem Job sein zu dürfen wie ich, zurückguckt und den Leuten sagen kann, gucke mal, damals haben wir das entschieden, das mussten wir ändern, weil, und das haben wir durchgehalten und guck mal, wie toll das Ergebnis heute ist, dann ist das schon klasse. Mhm. Also ich kann da nur auffordern, durchzuhalten, mutige Entscheidungen zu treffen, aber gut fundiert und abgesichert und dann dranbleiben. Mhm. Und sich nicht vom erstbesten Wind umschubsen lassen, denn da kommt so viel auf dem Weg. Gerade wenn es große Transformationen sind, das ist...
Ja, wir reden ja über mehrere Jahre, die sowas dann auch braucht. Ne?
Und gerade wenn Emotionen betroffen sind, wenn Kolleginnen und Kollegen Bereiche wechseln müssen, andere Arbeitsplätze, Fahrgemeinschaften passen plötzlich nicht mehr und, dann kommt ja persönlich sehr viel Emotionen da rein. Das durchzuhalten,
Ja.
kann ich nur empfehlen.
Das ist super. Es ist eine besondere Form von Mut, weil Mut, da denkt man ja gleich eher so an das Impulsive, ja, dieses hier vielleicht schon draufgängerische. Aber das ist ja, geht ja eigentlich fast genau in die andere Richtung, ja, zu sagen, mutig zu sein, dran zu bleiben, ne, und, genau, und so eine Strategie durchzuziehen. Und ich meine, im April sind sie dann 10 Jahre entsprechend in der Position. Genau. Das ist schon, glaube ich, was Besonderes, das kann man so sagen. Ja.
Es hat den Vorteil, dass man ausbaden darf, was man mal entschieden hat.
Hat Vor- und Nachteile, okay, ich korrigiere. Nee, und das ist ja auch mit Blick jetzt nochmal Brückenschlagen zu dem ersten Teil, das Thema Produktionsstrategie, ne? Dieses Vorrecht zu haben, nach 7 Jahren oder was Sie gemeint hatten, eine Strategie auch nochmal nicht nur punktuell mal anzupassen, zu erweitern, sondern auch nochmal neu zu justieren, aber zu sagen, wir sind 7 Jahre lang jetzt da dran geblieben und jetzt richten wir uns neu aus und machen da die nächsten 7 Jahre weiter. Das ist schon stark. Das braucht auch Mut, ja. Das ist richtig.
Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist auch, wenn man so lange in so einem Job sein darf, dann entwickeln sie auch ein gewisses Gefühl, wann muss man härter korrigieren, wann sind leichte Korrekturen notwendig, wann ist einfach nur Durchhalten gefragt. Sie lernen, die Erfolge anders zu feiern, weil sie ja plötzlich auch Erfolge ganz anders erleben, als wenn sie nur kurz 2, 3 Jahre auf dem Job sind. Und sie lernen, mit Niederlagen auch anders umzugehen, weil die kommen garantiert. Weil sie können nie alles richtig entscheiden.
Das ist klar.
Keiner, schafft keiner. Und sich zu freuen, rechtzeitig korrigiert zu haben, bevor es wirklich richtig böse wird, ist auch eine tolle Sache. Und den Rest muss man mit umgehen lernen.
Da muss man noch unterscheiden, wo muss man mutig weitergehen und wo muss man sich korrigieren. Das ist wahrscheinlich dann die schwierigste Entscheidung.
Ja, aber ich sag mal, man ist ja nicht allein auf der Welt. Und wenn man gute Leute um sich rum hat, und das habe ich hier Gott sei Dank, auch wirklich sehr viele sehr, sehr gute Leute, dann begleiten die einen schon und dann kriegt man schon die richtigen Hinweise. Und wenn man da dann nicht ganz blind und taub ist, dann kann man da auch, ich sag mal, die wirklich schwerwiegenden Themen, die fängt so ein Team schon ab.
Super.
Sonst wären wir nicht so erfolgreich.
Das ist schön. Vielen Dank für das Weitergeben Ihrer Erfahrung jetzt aus den 10 Jahren. Das ist stark und ich bin gespannt, wenn dann der nächste Zeithorizont, das sind ja 2030 wahrscheinlich jetzt der Zeithorizont für die Produktionsstrategie, ne, wo wir dann stehen, wie automatisiert dann die Endmontage ist und die Transporte und so weiter.
Sie sind gerne wieder eingeladen.
Okay, sehr gut.
Machen wir den nächsten Podcast zusammen.
Können wir gleich da wieder ausmachen.
Gerne.
Vielen Dank, Herr Dr. Baumann, für die Zeit.
Gerne.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.